Domradio. Das Thema.
Und heute geht's um Waffen oder Werte. Wie funktionieren nachhaltige Geldanlagen? Zwei hochkarätige Experten auf ihrem eigenen Gebiet habe ich eingeladen, und zwar Professor Alexander Kempf und Markus Stoffel. Wir diskutieren gemeinsam, was ethisch nachhaltige Geldanlagen überhaupt auszeichnet und worauf der Verbraucher natürlich achten soll. Mein Name ist Peter Kulakowski. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Darf sich ein Versicherungsunternehmen, der Krankenversicherungen verkauft, an Zigarettenkonzernen beteiligen? Eine Versicherung hat jetzt einen Schlussstrich gezogen, den Namen möchte ich nicht nennen, zu viel Werbung, und ein solches finanzielles Engagement sei nämlich mit der Geschäftspolitik des Unternehmens nicht länger vereinbar und ließe sich auch den Kunden nicht vermitteln. Bislang eine, ja, vielleicht doch eher rühmliche Ausnahme, denn viele Investitionen werden nach wie vor in ethisch, sagen wir mal, bedenkliche oder vielleicht sogar auch schmutzige Geschäfte gesteckt. Anleger sind oft unwissend, für was sie ihr Geld hergeben. Anfang der 1980er Jahre erfuhr dann das ethische Investment einer größeren Popularität, obwohl es das eigentlich schon viel länger gibt. Dann kamen die ersten sauberen Geldanlagen auf den Markt. Keine Waffen oder Landgrabbing, weder Atomkraft noch Pharmaprodukte sollen damit finanziert werden. Aber halten ethische, nachhaltige Geldanlagen wirklich, was sie versprechen? Wie kann sich der Verbraucher informieren? Wo geht das Geld tatsächlich hin und lässt sich damit auch Rendite erzielen? Vielen Dank, meine Herren, dass Sie gekommen sind zu diesem interessanten und auch sicherlich brisanten Thema. Wenn ich Sie, Professor Kempf und Herr Stoffel, zunächst bitten möchte, sich kurz vorzustellen. Herr Professor Kempf, fangen Sie an.
Ja, ich bin Alexander Kempf. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierungslehre hier in Köln an der Universität. Und ich beschäftige mich im Rahmen meiner Forschung mit Vermögensanlagen und in diesem Zusammenhang eben auch mit ethischen Anlagen.
Und Sie haben eine Reihe auch von Studien veröffentlicht, auch eine, die große Popularität gezeitigt hat. Was interessiert Sie so sehr daran, an diesem Thema?
Nun, ich bin offen gesprochen etwas skeptisch an die Sache rangegangen, weil plötzlich so viele ethische Investmentfonds aus dem Boden geschossen sind. Und ich habe mich gefragt, sind das wirklich ethische Anlagen, die da verkauft werden, oder ist das ein Deckmäntelchen im Rahmen des Marketings?
Die Umweltverbände sprechen in dem Zusammenhang gerne von Greenwashing. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel der Automobilkonzern Toyota, der hatte in den 80er Jahren, eine Werbung geschaltet, unsere Autos sind klimaneutral. Was steckte dahinter? Für jedes produzierte Auto hatte Toyota behauptet, würde ein Baum gepflanzt. Das ist also sicherlich kein ethisches Investment. Wie das aussieht, wollen wir gleich noch ein bisschen näher ergründen. Herr Stoffel, aus welcher Ecke kommen Sie? Auch aus dem ethischen Bereich, ganz klar, aber Sie haben auch ganz starke monetären Interessen im Hintergrund.
Ja, also ich bin Markus Stoffel, leite die Generalagentur des Versicherers im Raum der Kirchen. Auch bekannt unter Bruderhilfe Pax Familienfürsorge. Das sind die einzelnen Häuser des Versicherkonzerns. Und als kirchlicher Versicherer sind wir zurzeit als erster Versicherer im Markt unterwegs, bei dem wir uns den strengen Nachhaltigkeitskriterien und auch ethischen und sozialen Geldanlagen verpflichtet haben und dies auch weitestgehend umgesetzt haben.
Ich habe, meine Herren, Ihnen als kleine Kostprobe Bio-Bio-Hafer-Cookies serviert. Ich kann mich erinnern, Anfang der 80er Jahre kam so die Bio-Bewegung richtig in Fahrt. Da ging es zum einen um gesunde Ernährung, da ging es zum anderen auch um Solarenergie, um Windkraftanlagen. Und in dem Zusammenhang kam dann wohl auch zum ersten Mal das Thema ethisches Investment, wurde einer Öffentlichkeit näher nahegebracht. Ist denn Bio jetzt gleich auch nachhaltig? Kann man das so sagen? Eigentlich nicht, ne?
Nein, das sind sicherlich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Bioproduktion kann Nachhaltigkeit befördern, aber wenn ein Bioproduzent seine Mitarbeiter ausbeuten würde, dann wäre das sicherlich ein Kriterium, ihn nicht als ein nachhaltiges Unternehmen zu bezeichnen.
Beispiel wäre ja, ich möchte mich auf die Brundtland-Kommission einmal beziehen, die hat ja eine Definition für die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung herausgegeben, 1987, da wird Nachhaltigkeit damit beschrieben, heutige Bedürfnisse zu befriedigen, ohne nachfolgenden Generationen die Chance zu nehmen, ihrerseits ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Kann man das so subsumieren, Professor Kempf?
Ich glaube, es gibt keinen, heute immer noch keinen Begriff, der all allseits akzeptiert wird. Jeder versteht ein wenig anderes unter nachhaltig, unter ethisch, was vielleicht natürlich damit auch zusammenhängt, dass jeder einen anderen Ethikbegriff in seinem Kopf hat. Das ist sicherlich eine mögliche Definition. Manche Definitionen sind allerdings auch enger, dass man einfach sagt, bestimmte Produkte, bestimmte Investitionen schließe ich per se aus, weil ich sie für schlecht halte. Und das muss nicht zwingend sein, dass ich damit die Zukunft der Menschheit gefährde.
Wir haben jetzt gerade die Bioproduktion angesprochen. Lassen Sie uns ruhig noch dabei bleiben. Also wenn Biomilch auch verschleudert wird für einen Centpreis, wovon die Bauern nicht mehr leben können, warum gibt es denn dann keine Regeln, keine Kriterien? Soll man das wirklich der Wirtschaft selber überlassen? Freiwilligkeitsvereinbarungen, oder muss da nicht auch der Gesetzgeber irgendwann mal sagen, so, ihr müsst jetzt einfach auch nachhaltiger wirtschaften und auch mit den Menschen sozialverträglicher umgehen? Oder ist das ein zu starker Eingriff, auch regulatorischer Eingriff in die freie Wirtschaft?
Ich denke, es ist ja nicht so einfach festzulegen, was ethisch ist und was nicht ethisch ist. Es ist ja ein Weltbild, das jeder hat. Und wenn das der Staat vorgibt, bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es muss umgekehrt sein, dass die Verbraucher festlegen, was sie mit ihrem Gewissen vereinbaren können, das nachfragen. Und dann wird sich aus meiner Überzeugung auch die Wirtschaft entsprechend anpassen.
Jetzt haben Sie, Herr Stoffel, ein Leitbild, wollen das präsentieren. Da steht auch ganz dick und groß Ethik drüber. Wieso sind Sie sich da so sicher, dass Sie ethisch handeln?
Ja, nun, wir haben natürlich auch über einen längeren Zeitraum uns bemüht, entsprechende Kriterien auch zu entwickeln. In dem Fall ist es so, dass wir dann von entsprechenden Leitbildern der Kirchen ausgegangen sind. Evangelische, katholische Kirche haben ja gemeinsam dazu entsprechend etwas verfasst, was wir dann zusammen mit einer katholischen Bank, der KCD-Bank, zu einem Nachhaltigkeitsfilter dann entwickelt haben, um dann nach diesen Kriterien und nach diesem Filter entsprechend agieren zu können. Aber ich denke, vielleicht ist es auch ganz interessant, generell darüber nachzudenken, wieso ist Nachhaltigkeit heute überhaupt so ein großes Thema geworden? Denn der Begriff kursiert pausenlos in den Medien und ich weiß gar nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer wirklich immer was damit anfangen können. Deshalb denke ich mal, ist es relativ leicht zu erklären, dass ein Ungleichgewicht in der Welt inzwischen herrscht. Das heißt, wenige Leute brauchen halt sehr viel mehr Substanzen auf als viele andere. Und es wird letzten Endes ja von der Substanz der Erde gezehrt, wodurch überhaupt dieses Umdenken notwendig geworden ist.
Lassen Sie uns, meine Herren, mal diesen Filter, von dem Herr Stoffel gerade gesprochen hat, näher angucken. Also, ich zitiere mal, bei Neuanlagen in Staatsanleihen werden Staaten ausgeschlossen, die aufgrund ihres Nachhaltigkeitsscores in den Bereichen Umwelt und Korruption zum unteren Viertel der geratenen Staaten gehören. Außerdem wird grundsätzlich nicht in Staaten investiert, die dauerhaft und systematisch gegen Menschenrechtsbestimmungen verstoßen oder in denen ein totalitäres Regime vorherrscht und demokratische Bestrebungen unterbunden werden. Zusätzlich wird nicht in Staaten investiert, die das Recht auf freie Religionsausübung verweigern bzw. spürbar einschränken. Ebenfalls werden Staaten ausgeschlossen, die in Besitz von ABC-Waffen sind und keine Pläne zu deren Abrüstung vorliegen haben. Herr Stoffel, Herr Kempf, da bleibt doch nichts mehr übrig.
Naja, das kommt darauf an, wie genau man dann eben auch hinschaut. Ja? Einschränkung der Religionsfreiheit ist ja nicht ganz klar, wo beginnt die Einschränkung, wo endet die Einschränkung. Ich meine, man wird sicherlich in jedem Staat dieser Erde irgendetwas auszusetzen haben, wo man sagen würde, nach meinem Verständnis sollte es besser sein. Aber ich glaube nicht, dass das die Idee dahinter ist, sondern man will die übelsten Kandidaten sozusagen ausschalten und dann in die übrigen Staaten investieren und damit auch dieses Modell fördern durch Investitionen in diese Staaten.
Waffen oder Werte, wie funktionieren nachhaltige Geldanlagen? Im Studio Markus Stoffel und Professor Alexander Kempf. Ja, Herr Professor Kempf, Sie haben das gerade schon angesprochen, Ethik, Nachhaltigkeit, doch teilweise sehr dehnbare Begriffe. Jeder versteht in gewisser Weise darunter was anderes. Jetzt frage ich Sie natürlich, Herr Stoffel, trotzdem haben Sie Kriterien entwickelt, also in so einer Art Filter. Ne? Woran haben Sie sich orientiert?
Zunächst mal hatten wir Handreichungen der Kirchen. Ich hatte das eingangs schon mal angedeutet. So gibt es einmal von der Evangelischen Kirche in Deutschland ein aufgelegtes Papier zu diesem Thema und darüber hinaus vom Zentralkomitee der Katholischen Kirche, wo Kriterien für Anlagen, für Kapitalanlagen genannt wurden. Und als kirchlicher Versicherer liegt es dann natürlich sehr nahe, dass wir uns auch dieser Handreichungen bedienen, um dann zusammen mit diesem kirchlichen Umfeld einen solchen Filter zu entwickeln. natürlich dann auch mit einigen Fachleuten, die aus der Bankenwirtschaft kommen, im Bereich der KCD-Bank, die dann auch sehr langfristig sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, aus den gleichen Gründen natürlich. Und somit haben wir Kriterien entwickelt, die das Ganze sicherstellen sollen.
Und Sie sind, so sagen Sie, der erste Versicherer, der sich diese Nachhaltigkeitskriterien auch in seinen Leitbild reingeschrieben hat.
Das ist das eine, aber nicht nur das, sondern was ich noch viel wichtiger finde, weil Absichtserklärungen sind mal das eine. Wir haben auch gehandelt. Das bedeutet, dass inzwischen die meisten Kapitalanlagen, die wir haben, das sind über 80%, bereits komplett nach diesem Filter umgedeckt sind. Und das wächst auch stetig weiter, so dass natürlich unser Ziel wäre 100%, aber ich fürchte, 100% wird man irgendwie nie schaffen. Aber weitestgehend werden wir das tatsächlich dann so umsetzen können.
Soll man sich, Herr Professor Kempf, eher daran orientieren in der Debatte, wie man es nicht macht oder eher wie man es macht?
Nun, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wenn man bestimmte Branchen ausschließt, weil man sie für nicht nachhaltig hält, zum Beispiel die Kohle. Industrie als ein mögliches Beispiel, und legt sein Geld entsprechend an, wird man natürlich niemals Geld in der Kohleindustrie haben und wird damit seine Risiken nicht in der gleichen Weise breit streuen können, wenn man Kohle berücksichtigt. Deswegen gibt es alternative Ansätze. Auch wenn diese Ausschlussprinzipien sozusagen historisch gesehen die ältesten sind, versucht man heute doch auch nicht auszuschließen, sondern jedes Unternehmen zu bewerten und dann zu sagen, obwohl du in der Kohlebranche bist du innerhalb der Kohlebranche noch das beste, das nachhaltigste Unternehmen. Und deswegen können wir in dich investieren, in die anderen nicht. Dadurch vermeidet man diese Fokussierung auf wenige oder auf nicht alle Branchen und hat sozusagen in gewisser Weise den Einäugigen gepickt dann aus dieser Branche.
Ich will ein Scoring nennen, das GIIN ist so ein Scoring, aber gibt es ein verbindliches, weltweites, einheitliches Scoring, sollte es das geben? Oder ist der Markt doch viel zu differenziert, dass man sagen könnte, so, das sind jetzt die Kriterien, so wird gescored, so ein Index stellen wir jetzt auf, oder ist das eigentlich gar nicht möglich? Kann man sich dem eigentlich nur eher annähern?
Es gibt keinen. Es ist sicherlich auch eine Schwierigkeit, dass sehr viele verschiedene Dinge unter ethischen Anlagen und unter solchen Scorings zusammengefasst werden. Ob es ein einheitliches geben soll, schön wäre es, aber das würde natürlich bedeuten, dass wir uns einig sind, was nachhaltig, was ethisch ist. Und ob das jeder Mensch gleich sieht, ist nicht sicher. Und wenn man historisch in die Entwicklung der ethischen Anlagen schaut, Sie hatten über die grünen Anlagen in den 80er gesprochen, in den 70ern war es die Kriegsgewinnler, in die man nicht investieren wollte, Vietnamkrieg oder nicht Apartheid. Das heißt, da war Ethik plötzlich, hat einen ganz anderen Fokus, als es dann in den 80ern bekam. Insofern ist natürlich alles, was wir unter Ethik verstehen, auch so ein bisschen Kind der Zeit. Und heute ist es, glaube ich, von diesen doch stärker randständigen Gruppen schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was man ja auch daran sieht, dass Versicherungen ihre komplette Geldanlagen nach diesen Kriterien ausrichten.
Sind solche Unternehmen wie jetzt Herr Stoffel, beziehungsweise solche Branchen, die Herr Stoffel jetzt vertritt, sind allerdings immer noch Vorreiter, würde ich sagen, weil mit dem ethischen Investment ist oft immer noch das Vorurteil behaftet, die würden ja keine Rendite einbringen. Man tut was Gutes, aber es bringt eigentlich nur was fürs Gewissen. Aber da sagen Sie ganz klar, Sie haben das untersucht, da sagen Sie ganz klar, so ist es nicht. Es ist durchaus möglich, auch gute Renditen zu erzielen.
Ja, völlig, völlig richtig. Auf den ersten Blick scheint es natürlich so zu sein, wie Sie sagen, man schränkt sich ein in der Anlage und Einschränkungen sind schlecht. Man kann nicht Risiko streuen, insofern wird man eine schlechtere Performance bekommen. Aber, und das ist ein bedeutendes Aber, es kann ja auch sein, und es ist tatsächlich so, dass man, wenn man nach ethischen Kriterien Unternehmen auswählt, man Unternehmen auswählt, die langfristig orientiert sind, die eine gute Beziehung zu ihren Mitarbeitern pflegen, deshalb motivierte Mitarbeiter haben, die keine Geschäfte machen, für die sie später von der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt werden, die einfach ein langfristig orientiertes Geschäftsmodell haben, was sich dann auch in monetären Zahlen niederschlägt. Das heißt, man muss nicht auf Rendite verzichten und das ist eine sehr stabiler empirischer Befund. Man muss nicht auf Rendite verzichten, wenn man ethische Kriterien mit in sein Kalkül mit einbezieht. Und wenn ich es noch ergänzen darf, ich meine, man muss bedenken, in den USA wird heute schon jeder sechste Dollar nach ethischen Kriterien angelegt. Jeder sechste Dollar. Ich meine, das würden die Amerikaner sicher nicht machen, wenn sie immer dran denken würden, wir verlieren hier jedes Mal relativ viel an Rendite. Ja? Und der Markt ist dramatisch am Wachsen. Das bedeutet nicht, dass sie so ethisch handeln wie ein Stoffelsunternehmen. Nein, aber Kriterien berücksichtigen bei ihren Anlagen.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, um die Diskussion auch ein bisschen zu einfacher zu machen, auf der einen Seite sagen Sie, ethisch ist ein Begriff, da gehen die Meinungen weit auseinander. Der eine versteht das darunter, der andere versteht das darunter. Nachhaltigkeit genauso. Auf der anderen Seite sagen Sie, der Markt wächst dramatisch. Das macht die Sache aber doch recht schwierig, weil wir müssen ja mit den Begriffen, diese Begriffe auch handhaben. Ethisch, nachhaltig, umweltverträglich und so weiter. Wie entscheide ich mich denn dann eigentlich als Anleger, als Konsument, wenn Sie sagen, schwieriger Begriff, der eine dies, der andere das, das macht die Entscheidung für solche sogenannten ethisch nachhaltigen Geldanlagen doch unglaublich schwierig.
Das ist richtig. Man kann natürlich viele Informationen über Unternehmen direkt bekommen. Es gibt Ratingagenturen, die sich den Ethikgehalt von Unternehmen nach verschiedenen Kriterien anschauen. Und dann würde man zum Beispiel sehen, wird Kinderarbeit gefördert durch das Unternehmen? Da würden wahrscheinlich die allermeisten Menschen hier sagen, das ist etwas, was gar nicht geht und würden dieses Unternehmen ausschließen. Bei Kernkraft mag die Prozentsatz derer, die es ausschließt, vielleicht schon wieder kleiner sein. Aber man könnte diese Informationen relativ leicht bekommen und könnte dann für sich das geeignete Produkt, heraussuchen.
Herr Stoffel. Es ist ja so, dass aus meiner Sicht man jetzt nicht darauf warten kann, dass es allgemeine Richtlinien gibt, die deutschlandweit, europaweit oder sogar weltweit für so etwas gelten können, sondern ich finde, es liegt dann auch in der Pflicht, auch einzelner Unternehmen, sich selbst Kriterien zu schaffen, wenn es keine allgemeingültigen gibt. Und wie Herr Professor Kempf richtigerweise sagt, muss der Verbraucher letzten Endes für sich entscheiden, nach welchen Kriterien er dann als Endverbraucher handeln möchte.
Wie lange haben die Versicherer im Raum der Kirchen gebraucht, um solche Maßstäbe auch verbindlich in ihr Leitbild aufzunehmen? Das war ja, denke ich, auch ein längerer Diskussionsprozess.
Das ist ein längerer Prozess gewesen, weil man ja zum einen sich mit dem Thema Renditefähigkeit nachhaltiger Geldanlagen beschäftigen muss und andererseits natürlich dann auch alle, die daran beteiligt sind, erstmal überzeugen muss, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Und dann muss man es ja auch noch durchführen, was nicht von heute auf morgen geht. Sie können ja langfristige Geldanlagen nicht mal eben in einer Frist von ein paar Monaten umschichten. Das heißt, das geht über einige Jahre. Dann. Das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre dann sich entwickelt hat.
Macht das denn auch die Versicherungen nicht teurer?
Bis jetzt können wir das überhaupt nicht erkennen, weil wir auch mit dem Ertrag dieser Geldanlagen sehr zufrieden sind und auch die nachhaltigen Fonds, die wir zugrunde legen für unsere Kunden, haben nachweislich einen sehr ordentlichen Renditeansatz zu bieten. Wobei in der jetzigen Phase von wirklich niedrigen Zinsen bis gar keine Zinsen am Markt ist der Renditeaspekt vielleicht nicht mehr so vordergründig zu sehen, sondern wir setzen hier tatsächlich den Schwerpunkt auf andere Kriterien.
Wie funktionieren nachhaltig ethisch vertretbare Geldanlagen? Waffen oder Werte ist unser Thema heute im Studio. Markus Stoffel, den haben Sie gerade gehört, und Professor Alexander Kempf. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, meine Herren, wir haben jetzt aus Baldowert, dass das gar nicht so einfach ist, so ethisch nachhaltige Geldanlagen zu klassifizieren. Ich habe zufälligerweise im Fundus des Domradios gefunden, ein fünfbändiges Werk zum Thema Wirtschaftsethik. Da gucken Sie was. Und wenn ich da mal reingucke, ich habe schon mal reingeguckt, ich darf Ihnen das mal geben, Herr Professor Kempf, Sie sind ja der Experte. Da ist ja schon, da wird also in diesem fünfbändigen, umfassenden Kompendium wird ja schon auf Seneca verwiesen, auf Aristoteles verwiesen. Die haben sich ja damals schon mit dem Thema ethisch, wie kann man sein Geld ausgeben, dass man die Menschen nicht übermäßig belastet und nicht übermäßig ausbeutet. Oder die Quäker-Bewegung, die hat zum Beispiel im 18. Jahrhundert Regeln erstellt, wo sie gesagt haben, wir stecken unser Geld nicht in Projekte, wo Sklaven involviert sind. Also die Idee ist ja eigentlich schon uralt und trotzdem gibt es immer noch Probleme bei der Definition. Woran liegt das? Weil der Markt so differenziert ist?
Ja, das ist in der Tat richtig. Der Die Idee ist sehr alt, geht ja ins Alte Testament zurück. Man ist ja manchmal jetzt in den neuen Zeiten daran erinnert, du sollst deinem Nachbarn, wenn er in Not ist, Geld leihen, ohne Zinsen zu verlangen. Man denkt, die EZB hat diesen Gedanken gelegt.
Ja, die Banken kommen das dann zugute. Ne?
Da funktioniert das schon.
Ich meine, die schmeißen denen das Geld ja nach. Die leihen denen das ja nicht, die schenken denen das ja im Grunde, ne? Kann man so sagen. Mehr oder weniger. Also wenn man als Kunde selber Geld leihen möchte, dann sieht das schon ganz anders aus. Ja. Aber gut, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber Sie haben das Alte Testament angesprochen. Ne?
Also ja, und es beginnt letztlich mit religiösen Überlegungen. Sie hatten die Quäker, die sagten, es gibt bestimmte Investitionen, die mit unserem Glauben nicht sich verbinden lassen. Sklavenhaltung, Glücksspiel, Waffen, Tabak, Alkohol waren für sie 5 Negativkriterien. Und es war den Mitgliedern dieser Gemeinschaft verboten, darin zu investieren. Und dann sind wir schon im 20. Jahrhundert, und dann begannen die ersten ethischen Investmentfonds. Und auch die kamen aus der religiösen Ecke 1928. Die Methodisten legten den ersten Ethikfonds auf, auch nach Kriterien ihres Glaubens. Und das war aber in dieser Zeit sozusagen gewisserweise
sehr
randständig, exotisch. Und das gab dann so ein bisschen in den 70er Jahren, gab es dann so die ersten etwas breiteren Bewegungen. Ich hatte gesagt, Vietnamkrieg war in der Zeit, man wollte kein Geld investieren in Unternehmen, die ihren Profit schlagen aus diesem Krieg.
Also zum Beispiel die Agent Orange produziert haben. Bayer zum Beispiel gehörte mit, glaube ich, zu den Mitproduzenten von Agent Orange. Die waren da mit involviert. Da sollte kein Geld rein. Dann gab es ja auch eine Bewegung, Koordination gegen Bayer gefahren. Daraus erwuchs die ganze Geschichte ja auch. Aber gut, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
Ja, und dasselbe war dann mit der Apartheid in Südafrika, dass man sagte, man möchte keine Geschäfte machen mit Unternehmen und nicht investieren in Unternehmen, die Geschäfte machen mit dem Apartheid-Regime. Und dann kam die grüne Bewegung in den 80ern. 1918 ja die Grünen gegründet worden. Das heißt, es war so diese ökologische Bewegung. Das hat also dann ein bisschen einen neuen Fokus gekriegt. Und jetzt hat sich das sozusagen aufgesplittert. Ist nicht mehr so klar, so eng. Damit ist es natürlich für viele investierbar, weil es zu seinem eigenen Weltbild passt, aber natürlich auch schwerer zu definieren und abzugrenzen, weil ja sehr viele Dinge unter dem Begriff des ethischen Investments fallen. Und manche sagen ja, wenn heute etwa 60% der institutionellen Anleger in Deutschland sagen, wir berücksichtigen ethische Kriterien, das ist so die Zahl etwa, dann würden vielleicht viele Kritiker sagen, naja, das ist doch Ethik light, dann benutzt man ein Kriterium und sagt schon, ich orientiere mich an ethischen Dingen. Also es ist natürlich immer dieses Abwägen, was kann man und was möchte man in seiner Anlagepolitik umsetzen und mit welchen Dingen oder welche Dinge laufen so quer zu seinen eigenen Vorstellungen, dass man sagt, hier geht aber kein Schritt mehr über diese Linie.
Sie haben gerade Südafrika angesprochen. Interessantes Beispiel. Dann sollte zu der Zeit halt kein Gemüse, kein Obst aus Südafrika gekauft werden. Wir haben eine ähnliche aktuelle Diskussion um Produkte, die aus besetzten Gebieten, die von Israel besetzt worden sind. Das hat sogar Wellen geschlagen bis nach Europa. Die EU hat beschlossen, solche Produkte zumindest zu kennzeichnen. Ist das Interessenpolitik oder ist das Ethik?
Es ist natürlich schwer zu sagen, was hinten dran steht, denn es schädigt natürlich auch immer wieder Menschen, die von dieser Produktion leben. Ich würde sagen, es ist vielleicht eine Art des Signalings, dass man sagt, wir finden diese Besetzungspolitik finden wir nicht in Ordnung und deswegen wollen wir kennzeichnen, aus welchem Gebiet es kommt. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu beurteilen, was die Motivation war für diese Kennzeichnungspflicht.
Wie haben Sie, Herr Stoffel, denn Ihr Scoring, will ich es mal nennen, durchgeführt? Sind Sie auch in die mitunter historischen Quellen gegangen oder haben Sie sich europaweit mal umgeschaut? Was machen dort Versicherungsunternehmen? Wie sind die aufgestellt nach ethisch nachhaltigen Kriterien? Wie haben Sie recherchiert oder woran haben Sie sich orientiert?
Also ich denke mal weniger die anderen Versicherungsunternehmen standen dabei im Fokus, als mehr die eigene Kriterienfindung. Und ich sag mal, das ist so kompliziert vielleicht gar nicht mal. Natürlich ist das Thema so komplex, dass man es nicht bis ins kleinste Detail von Anfang an planen kann. Ich denke nur mal an die Zeit, Professor Kempf hat es eben angesprochen, als die grüne Bewegung war und alle Leute plötzlich anfingen, ihre Joghurtbecher mit Frischwasser auszuspülen. Und im Nachhinein war das natürlich blanker Unsinn.
Für den grünen Punkt war das
genau
damals gewesen. Ja, ja.
Und so ist es ja auch hier. Die Entwicklung ist vielleicht noch gar nicht so weit in Deutschland und in Europa. Wir sind natürlich hingegangen und haben uns weltweit orientiert an den Unternehmen, die für eine Geldanlage überhaupt in Frage kommen und uns Kriterien geschaffen, bei denen wir dann klar ausschließen können nach dem Ausschlussprinzip. Aber das geht ja schon los bei der Transparenz. Es gibt ja so viele Institutionen, Staaten auch und aber auch einzelne Firmen, die nicht in der Lage sind oder willens sind, sich zu diesen Kriterien zu äußern. Und an der Stelle scheiden sie dann für uns schon aus, zumindest weitestgehend. Aber man kann sie dennoch beobachten.
Meine Herren, es gibt ein Buch, ein sehr interessantes, Reichwerden auf die gute Art, von einem Zisterziensermönch, der heißt Gregor Henkel Donnersmarck. Und er hat in der Edition A dieses besagte Buch veröffentlicht, Reichwerden auf die gute Art. Inwieweit wird sich denn das Nachhaltigkeitsprinzip oder das ethische Prinzip langfristig als die einzig richtige Wirtschaftsform durchsetzen? Was denken Sie? Ist das eine Vision? Ist das eine Illusion, die ich hier gerade aufstelle? Sind das immer nur Impulse? Weil wenn Sie, Herr Stoffel, schon diese Kriterien als Leitmotiv in Ihre Geschäftsbedingungen auch reingeschrieben haben, dann glauben Sie ja dran. Das ist ja für Sie ja nicht nur irgendwie eine Modeerscheinung, sondern Sie glauben daran, dass sich das auch bei den Kunden langfristig durchsetzen wird. Es ist aber auch immer eine monetäre Frage. Man kann oft mit Geschäften, die auf Ausbeutung beruhen, der Umwelt, des Menschen, oft mehr verdienen, meistens mehr. Sie schütteln so, das ist gut, dass Sie mir Paroli bieten, Herr Kempf. Sie schütteln so hin und her mit dem Kopf. Schießen Sie los. Das ist eine falsche Einschätzung, die ich habe.
Ich glaube schon, dass es eine falsche Einschätzung ist. Ich glaube, Ihre Einschätzung ist richtig. Auf die kurze Sicht betrachtet wird man sicherlich oder ist es sicher möglich, durch irgendwelche Geschäfte, die keine Nachhaltigkeit in sich bergen, vielleicht bessere Profite zu machen. Aber wenn wir jetzt über Anlagen, wenn wir nicht über Spekulation, sondern über Anlage reden, ist das ja ein längerfristiger Prozess. Und ich glaube, auf der längeren Sicht lohnt es sich doch, die Dinge zu tun, die richtig sind und die auch nachhaltig sind, weil sie einfach nicht das Risiko eingehen, dass morgen etwas über diese Firma in der Zeitung steht, dass sie mit Kinderarbeit zu tun hat, dass sie dieses oder jenes gemacht hat. Denn das hätte ja dann Konsequenzen für die Firma. Ich meine, schauen wir uns in einem ganz anderen Kontext VW an, wie plötzlich diese Stimmung gegen VW gekippt ist. Und es wäre dann sicherlich, wenn man vorher VW gekauft hat, in der Hochphase war es sicherlich kein gutes Investment. Und so etwas würde man, glaube ich, vermeiden, tendenziell, wenn man nachhaltige Unternehmen sich stärker orientiert.
Jetzt haben Sie die Öffentlichkeit angesprochen, finde ich einen interessanten Aspekt. Also der Druck der Öffentlichkeit ist ja da. Stellt sich mir dann allerdings die Frage, ist es dann doch wieder nur eine PR, letztlich auch wieder nur eine PR-Maßnahme, wenn ich dann ethisch handle, aus Angst davor, dass dann meine Umsätze einbrechen? Deswegen hänge ich mir jetzt das Etikett ethisch um oder handle auch ethisch, aber nur vor dem Hintergrund, dass die Öffentlichkeit nicht schlecht über mich berichtet, dass dann doch wieder nur der Umsatz an erster Stelle steht.
Das ist ja durchaus möglich, aber es würde ja zumindest die richtigen Entscheidungen nach sich ziehen. Ob jemand sich in seinem Kopf verändert, ist zwar vielleicht schön und wir würden uns das wünschen, aber entscheidend ist ja für die Menschheit, für die Umwelt, was er wirklich tut. Und wenn er es tut, weil er Sorge hat, ansonsten von seinen Kunden nicht mehr akzeptiert zu werden, wäre das für mich auch eine wunderbare Sache.
Also wie jetzt zum Beispiel dieser besagte Versicherungskonzern, den ich zu Anfang der Sendung angesprochen habe, der sich aus der Investition an Zigarettenkonzernen beteiligt hat, eigentlich ein längst überfälliger Schritt. Man kann nicht auf der einen Seite Krankenversicherung verkaufen und auf der anderen Seite sich an Drogenkonzernen beteiligen, denn das sind ja Drogen, legale Drogen, die da verkauft werden. Aber Herr Stoffel, an Sie die Frage, wie vermitteln Sie das den Kunden denn und wie ist die Rückmeldung, wie ist die Rückkopplung von den Kunden, wie haben die reagiert?
Ja, zunächst ist es ja so, Sie haben es gerade erwähnt, es gibt auch Versicherungen, die tatsächlich zum Beispiel mit Lebensmittelspekulationen und anderen Dingen arbeiten und sich von ihren Kunden und auch institutionellen Kunden sogar unterschreiben lassen, dass ihnen die Anlageform nicht wichtig ist. Das unterschreibt der Kunde vielleicht mit einem Verweis auf Seite 25 oder irgendwo in den Bedingungen, aber tatsächlich ist das nach wie vor alltägliche Praxis. Und wir wissen aber, dass das Bewusstsein des Endverbrauchers, der Kunden, sich an dieser Stelle stark verändert. Und daher ist unsere Rückmeldung sehr, sehr positiv, denn wir stellen fest, wenn man mit einem Kunden spricht, oder ich habe es auch persönlich schon erfahren, mit einem Kunden spricht und ihn auf dieses Thema anspricht, vordergründig wird natürlich keiner sagen, mir ist das alles egal, also das gibt es eigentlich nicht. Aber dann stellt man auch fest, dass viele Leute in ihrem persönlichen, beruflichen und privaten Umfeld bereits sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben. Und da auch manchmal sogar sehr stark engagiert sind. Und somit trifft man dann oft auch gleich den Kern der Seele. Das ist eine sehr positive Geschichte, die aber noch in den Anfängen ist, denn solange haben wir das noch nicht öffentlich gemacht. Daher gehe ich davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren ganz erheblich ausbauen wird und für wahrscheinlich, oder ich wünsche es mir fast, auch andere Versicherungskonzerne und Finanzdienstleister sich da in diesem Umdenkungsprozess auch weiter unterwerfen.
Ja, jetzt haben wir auch die Geschichte abgehandelt der nachhaltigen Geldanlagen. Schauen wir ein bisschen nochmal in die Zukunft. Wir haben gerade schon festgestellt, ein Rating oder Scoring ist relativ schwer, aber wenn wir uns mal das Marktvolumen angucken, ich habe hier eine Zahl, 2014 nach einer Studie von JP Morgan haben 2014 ethische Investmentfonds oder überhaupt ethische Geldanlagen rund 12,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das ist eigentlich Peanuts, wenn man es mal genau nimmt, Herr Professor Kempf, ne?
Ja, das ist in der Tat ein relativ kleines Volumen. Man muss allerdings unterscheiden zwischen institutionell angelegtem Geld. Da wird, so jedenfalls mein Wissensstand, es schon zum großen Teil berücksichtigt in irgendeiner Form, dass man nachhaltige Kriterien mit berücksichtigt. Allerdings bei den Produkten für den Endverbraucher, für den Käufer eines Investmentfonds ist das Volumen in der Tat im unteren einstelligen Prozentbereich des gesamten Fondsvolumens, 1,5% etwa. Da ist also noch sicher Potenzial nach oben, aber man muss auch sagen, dass die Wachstumsraten in diesem Bereich enorm sind.
Herr Stoffel, bieten Sie denn was für einzelne Produkte, gehen wir jetzt mal auf die Produkte zu sprechen, was bieten Sie denn da im Einzelnen an? Sind das dann Krankenversicherungen, weil wir damit eingestiegen sind, oder sind es auch andere Produkte, wo die Leute dann ihr Geld reingeben können?
Ja, mir ist das Ganze im Augenblick ein wenig zu stark fokussiert auf die direkte Geldanlage, weil das ist gar nicht so unser Thema. Natürlich machen wir direkte Geldanlagen auch in Form von fondsgebundenen Produkten, die dann mit den ethischen Fonds und den nachhaltigen Fonds dann unterlegt sind zum Beispiel. Aber wir sind viel weiter gegangen an der Stelle und haben dann das gesamte Produktvolumen, das heißt von der Autoversicherung über die Privathaftpflicht angefangen, über Krankenversicherung bis hin zu den Kapitalprodukten und den biometrischen Produkten wie Lebensversicherungen und Berufsunfähigkeitsversicherungen, beschlossen, dass alle Gelder, die aus diesen Bereichen kommen und zu uns fließen, dann in diesen Bereichen auch angelegt werden, nämlich nach diesen Filterkriterien nachhaltig, ethisch und sozial. Das bedeutet, dass ein Kunde, und das ist unser Ziel, halt ein gutes Gefühl haben soll, wenn er sich uns anvertraut mit seiner gesamten Absicherung. Somit wird jedes Geld, was wir einnehmen, nach diesen Kriterien angelegt.
Das heißt, ethisches Investment heißt eigentlich viel mehr als nur zu sagen, ich habe jetzt Geld und stecke das in ein bestimmtes Unternehmen, kaufe beispielsweise Aktien, um dort zu investieren, sondern im Grunde, wenn ich Handel treibe oder wenn ich etwas kaufe, wenn ich konsumiere, ist das auch immer eine Form von Investment, wenn man das mal grundsätzlich nehmen, weil Sie gerade gesagt haben, Herr Stoffel, Ihnen ist die Diskussion ein bisschen zu eng. Völlig zu Recht. Ich finde den Einwand sehr interessant, dass Sie es nochmal erwähnt haben. Also selbst wenn ich jetzt eine Versicherung abschließe oder ein Auto kaufe, auch da investiere ich ja letztlich dann ins Unternehmen.
die Versicherung investiert dann ins Unternehmen. Sie nimmt mein Geld, nehmen wir die Lebensversicherung, das ich dann irgendwann zurückbekomme und über den Zeitraum, das bei der Versicherung ist, legt die Versicherung es an und dann kann ich bei der Versicherung natürlich nachschauen, legt sie das nach ethischen Kriterien an, wenn mir das wichtig ist und könnte das in meine Auswahl, Überlegung für die Versicherung mit einbeziehen.
Letztlich fußt da ja auch auf die Idee des fairen Handels. Also Transfer zum Beispiel ist ja angetreten und hat gesagt, wenn du mir das Pfund Kaffee kaufst, dann kann ich dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerrechte in Costa Rica beispielsweise gewährleistet werden. Ich sorge für Krankenversicherung, ich sorge für Urlaubsgeld. Also die Brille müsste eigentlich viel, die Perspektive müsste eigentlich viel weiter gefasst werden.
Das ist genau der entscheidende Punkt an der Stelle, denn es ist ja so, dass immer mehr Menschen ihr Bewusstsein dahingehend verändern, dass sie sich Gedanken machen, wenn sie sich irgendetwas kaufen, sei es ein paar Schuhe, sei es Kaffee, aber auch ein Finanzdienstleistungsprodukt. Was passiert letzten Endes mit diesem Geld und wo gebe ich dieses Geld hin für dieses Produkt und welches Gefühl habe ich dann anschließend, wenn ich dieses Produkt dann verwende?
Herr Professor Kempf, Sie entschwinden ja gleich zur Vorlesung. Wenn wir mal zurückschauen, wir sind ja alle ungefähr im gleichen Alter, haben die Umweltdiskussion auch von Anfang an miterlebt, auch die ethische Investmentdiskussion, wo das alles noch in den Anfängen war. Ist das bei den jungen Leuten mittlerweile auch, sagen wir mal so, internalisiert angekommen oder ist das für die immer auch so ein bisschen interessantes Thema? Wusste ich noch nicht, kannte ich noch nicht oder gehört das zum Wissensstandard eigentlich dazu? Wir haben das beim Umweltschutz ja zum Beispiel gehabt. Anfang der 80er Jahre. Kein Mensch hat Umweltschutz gemacht und die Leute, die das gefordert haben, waren eher Exoten gewesen. Heute ist es im Grunde im Unternehmen fest verankert. Wie ist es bei den Studenten?
Ich denke, viele dieser ethischen Kriterien sind bei Studenten auch fest verankert. Keine Diskriminierung als ein Beispiel ist etwas, was sehr weit verbreitet ist in Unternehmen, an Universitäten, Gleichberechtigung in irgendeiner Form, Umweltschutz, wie sie nennen. Das ist sicherlich der Fall.
Herr Stoffel, wenn Sie jetzt mit Kollegen zum Beispiel zusammenkommen, jetzt mal von den Studenten weg, mit Kollegen, mit Versicherungskollegen, auch aus vielleicht auch aus Konkurrenzunternehmen, aus Wettbewerbsunternehmen, wie reagieren die denn? Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Lachen die über Sie oder sagen, das hat keine Chance und das ist ja gut und schön, ihr seid ja Kirche, ihr seid ja christlich und so weiter, also macht mal weiter, aber die Kunden kommen weiter zu uns.
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also es lacht mit Sicherheit niemand über uns. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass wir sehr ernst genommen werden mit diesem Thema, weil es auch durchaus Statements anderer Firmen gibt zu diesem Thema, wenn auch hier noch, Professor Kempf hat eben den schönen Begriff der Nachhaltigkeit Light erwähnt, also auf diesem Gebiet gibt es noch sehr viele Äußerungen, nur nach dem Motto, wir sind stets bemüht, uns auch darum zu kümmern, aber in dieser Nachhaltigkeit hat es halt noch keine Firma umgesetzt und deswegen schaut man da, glaube ich, mit sehr großem Interesse, wie dieser Erfolg letzten Endes aussehen wird.
Ein Schlagwort neben diesem Nachhaltigkeit-Light sind ja auch die sogenannten dunkelgrünen Finanzprodukte, habe ich mal gelesen. Also das sind die Finanzprodukte, die wirklich durch und durch grün sind. Aber eine Frage hätte ich doch noch. Wir haben in den letzten Monaten auch die Diskussion im Rahmen der Finanzkrise gehabt, grauer Kapitalmarkt. Grauer Kapitalmarkt, da gibt es viele, auch sicherlich schwarze Schafe. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, dass der graue Kapitalmarkt auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel in den Anfängen die Solarenergie gefördert worden ist. Da gab es kaum Banken, die das gefördert haben und da haben sich halt Kleininvestoren am grauen Kapitalmarkt auch Geld geliehen. Das hat auch super funktioniert. Inwieweit kann man auch dem grauen Kapitalmarkt solche Kriterien unterwerfen, dass man sagt, okay Leute, hier handelt mal ein bisschen ethischer und guckt nicht nur auf den Profit. Soll man das regulieren? Darf man das regulieren?
Ich meine, der graue Kapitalmarkt ist ja per Definition der wenig regulierte oder unregulierte Teil des Kapitalmarkts. Insofern kann man sagen, soll man den mehr regulieren, dann würde man sagen, soll man ihn austrocknen. Ja? Also insofern glaube ich, grau oder nicht grau ist eine andere Dimension der Diskussion als ethisch und unethisch. Ethik hat etwas zu tun mit Verhalten. Wir hatten gesagt, das kann Verhalten kann dabei beginnen, welches T-Shirt ich kaufe, ob ich im fairen Handel mich engagiere. Das kann weitergehen, ob ich eine Versicherung kaufe, die ethisch anlegt. Das kann bei meinen eigenen Geldanlagen. Das ist ein komplettes Konzept, ja. Und wir haben ja uns heute im Wesentlichen fokussiert auf die Geldanlage. Und Herr Stoffel sagt zu Recht, es ist natürlich breiter, das ganze Konzept. Und das ist eigentlich das, was ich mir so wünschen würde, dass eigentlich die Menschen sich nur der Konsequenzen bewusst sind. Was sie dann entscheiden, würde ich sagen, das ist ihre Entscheidung. Da würde ich auch niemanden Vorschrift machen können und wollen, aber sich bewusst zu sein, dass eine Entscheidung, die man trifft, immer Konsequenzen hat für andere. Ich glaube, das wäre ein großer Schritt nach vorne in jeglicher Hinsicht.
Aber wie leicht oder ja, wie leicht wird es den Menschen denn auch gemacht, sich bewusst zu entscheiden? Also oft ist es gar nicht gewünscht, dass die Leute genauer wissen, wo das Geld dann hingeht.
Ich bin nicht so pessimistisch wie Sie. Ich glaube, wir haben heute in dem Internetzeitalter doch viele Informationen verfügbar. Aber es macht natürlich vielleicht auch ein bisschen Mühe, sich drum zu kümmern und nicht direkt um die Ecke einzukaufen, sondern ein paar Meter zu gehen, um das zu kaufen, was nach eigenen Ideen dann produziert ist.
Ja, ich denke, wenn man Transparenz fordert als Endverbraucher, dann wird man früher oder später auch die passenden Antworten erhalten.
Ja, Herr Kempf, wir haben gerade so ein bisschen gesprochen über die Studenten, was die so denken, ob das Thema schon bei Ihnen angekommen ist. Wie bringt man denn den Menschen das praktisch bei? Wie machen Sie das in der Vorlesung, die Sie ja zum Beispiel gleich haben werden?
Ja, in der Vorlesung, das wird eine Vorlesung sein, die sich mit Investments beschäftigt, werden wir natürlich diese verschiedenen Dimensionen immer diskutieren. Wie kann man anlegen? Was kann das Ziel einer Anlage überhaupt sein? Welche Ziele könnte man verfolgen prinzipiell? Was sind die Vor- und Nachteile? Und dann kommen natürlich auch ethische Investments als eine Möglichkeit, als eine Erweiterung des klassischen Anlageziels, was ja heißt Rendite und Risiko, so als drittes Anlageziel noch mit berücksichtigen, dann diese ethischen Anlagen. Das ist sicher die eine Seite, das ist die unmittelbare Lehre an die Studierenden und dann natürlich die Forschung, die wir in unseren Arbeitsberichten veröffentlichen, auf der Homepage des Instituts zum Runterladen bereitstellen oder auch über Zeitungsartikel, die wir mal schreiben, wo wir einfach unsere neuen Erkenntnisse weitergeben in der Hoffnung, dass die Menschen es lesen und dann sozusagen einen Impuls bekommen für ihre eigene Anlage.
Wie kann man Sie, Ihr Institut und Sie dann im Internet erreichen?
Das Institut, das ich hier leite, heißt Center for Financial Research Cologne und die Internetadresse ist cfr-cologne.de. Dort kommt man auf die Homepage und dann stehen all unsere Studien zum kostenlosen Download bereit und sie umfasst die gesamte Spektrum des Asset Managements, der Vermögensanlage, von der ethischen über Handelsstrategien, über Performance von Investmentfonds. Da sind wir sehr breit aufgestellt in diesem Institut.
Dank an Professor Alexander Kempf, dass Sie hier waren und mit Herrn Stoffel und mir etwas mitdiskutiert haben.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer auf Ihr Angebot zurückgreifen und sich im Internet weiter über das Thema informieren. Nochmals vielen Dank und gute Fahrt zur Vorlesung an die Uni.
Vielen Dank.
Und ich möchte Sie, Herr Stoffel, jetzt nochmal fragen, wie kann man sich denn als Verbraucher informieren, wenn man zum Beispiel eine Versicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung zum Beispiel, erwerben möchte. Wo geht man dann hin? Auf die Internetseite ruft man Sie oder einen Kollegen an. Wie geht man vor?
Ja, man kann sich natürlich bei uns im Internet oder bei unserem Versicherer im Internet entsprechend erkundigen. Da gibt es eine Homepage www.vrk.de. VRK steht für Versicherer im Raum der Kirchen. Und dort kann man die gesamte Produktwelt sich schon mal anschauen. Im Nachgang wird man dann sicherlich, irgendwo kann man seine Postleitzahl eingeben, dann den entsprechenden Kollegen vor Ort dann finden und erreichen, mit dem man dann persönlich über diese Dinge sprechen möchte und dann auch entsprechend alle Informationen bekommt, die dazu notwendig sind.
Jetzt sehe ich, damit die Hörer nochmal einschätzen können, aus welcher Ecke sie kommen, im Briefkopf steht Versicherer im Raum der Kirchen, darunter Bruderhilfe, Pax, Familienfürsorge. Erklären Sie uns so ein bisschen, was steht hinter Bruderhilfe, was ist Pax, was ist Familie? Ich kenne nur die Pax Bank.
Ja, das hat jetzt gerade nichts damit zu tun, aber es ist so, dass wir drei wesentliche Häuser haben. Die Bruderhilfe ist der Sachversicherer, sprich Haftpflichtversicherung, Auto, Rechtsschutz und so weiter. Die Pax Familienfürsorge ist ein Krankenversicherer. Waren früher auch die Pax Krankenversicherung, die ist dort mit aufgegangen aus dem katholischen Bereich. Und die Familienfürsorge Lebensversicherung bildet dann den Lebensversicherer in dem gesamten Konstrukt. Alles zusammen unter dem Dach der Versicherer im Raum der Kirchen.
Wenn Sie sagen jetzt, Sie haben die ethisch nachhaltigen Kriterien in Ihr Leitbild aufgenommen, möchte ich dann doch fragen, Sie handeln ja auch schon länger eigentlich danach. Warum kommt das so spät?
Das kommt im Grunde genommen gar nicht spät. Wir haben über viele, viele Jahre immer einen Slogan gehabt, der hieß anders als andere. Das heißt, der Versicherer hat sich so aufgestellt, dass er zeigen wollte, wir sind nicht bloß ein Versicherer, sondern wir denken über den Tellerrand hinaus.
Das heißt, Sie haben damals auch schon so gehandelt, aber das jetzt nicht so publiziert, wie Sie es jetzt
ganz genau. Also es gab immer schon ein Engagement des Versicherers im kirchlich-sozialen Bereich, im Umfeld. Es wurden Preise ausgelobt, die Autobahnkirchen wurden von uns gesponsert und viele andere Projekte wurden gesponsert im kirchlich-sozialen Umfeld. Da lag es nahe, sich irgendwann konkreter mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und das dann auch letzten Endes nach dem Motto jetzt mal Farbe bekennen, dann auch zu einem Leitbild zu gestalten.
Sie haben ein schönes Stichwort gerade genannt, die Sozialrendite.
Ja.
Was ist das denn?
Das ist etwas sehr Schönes, wie ich finde. Für mich ist das alles auch eine sehr gute Geschichte, weil ich ja nicht Angestellter des Unternehmens bin, sondern halt als Generalagenturleiter selbstständiger Handelsvertreter, der ausschließlich für diesen Versicherer arbeitet zwar, aber somit kann ich es auch aus einer gewissen Warte aus beobachten, was sich denn dann innerhalb dieser Firma tut. Und es ist so, dass man halt dazu übergegangen ist, nicht bloß die Geldanlagen nach diesen Nachhaltigkeitskriterien und Filtern entsprechend vorzunehmen, sondern man hat gesagt, von unserer Klientel wird die Erwartungshaltung sehr groß an uns sein. Deshalb wollen wir noch mehr tun und haben dann auch noch entschlossen, dass die Gewinne, die der Konzern vielleicht dann auch jedes Jahr abwerfen wird, dass wir einen Teil dieser Gewinne, und das sind immerhin schon 10%, wieder zurück in den kirchlichen sozialen Bereich zurückfließen lassen. Durch Unterstützung vieler Projekte, durch Auslobung verschiedener Wettbewerbe im kirchlichen Umfeld. Darüber hinaus werden dann auch noch bestimmte Aufträge sogar vergeben in den kirchlich-sozialen Bereich. Beispiel jemand, der eine Unfallversicherung abgeschlossen hat mit einem entsprechenden Unfallschutzbrief, wo dann auch Assistenzleistungen verlangt werden. Dann geben wir die Aufträge direkt wieder an Kirche, Diakonie, Caritas zurück, sodass dieser Bereich dann auch weiter von uns unterstützt wird.
Und das ist auch transparent, das heißt, man kann das dann als Kunde auch nachlesen, wo das Geld dann in welche Projekte reinfließt.
Ganz genau, das lässt sich ohne weiteres dann von uns dann auch zeigen.
Und hier geht's weiter mit der Sendung Waffen oder Werte. Wie funktionieren nachhaltige Geldanlagen? Und ich versuche jetzt, eine Leitung nach Berlin aufzubauen. Ich hoffe, man kann mich in Berlin hören. Frau Bauer von Finanztest. Schön, dass Sie Zeit finden, etwas mit uns zu plaudern.
Wir, ja, sehr gerne.
Wir haben ja gesprochen über das Thema schon seit 10 Uhr, Waffen oder Werte, wie funktionieren nachhaltige Geldanlagen. Sind nachhaltige oder ethisch vertretbare oder ökologische, sozialverträgliche Geldanlagen für Finanztest, für Sie, für Stiftung Warentest überhaupt ein Thema?
Klar, also wir untersuchen regelmäßig zum Beispiel nachhaltige Investmentfonds, die eben in Aktien oder Anleihen investieren. Wir untersuchen auch die Angebote von Banken. Man kann ja auch Tagesgeld anlegen oder man kann auch einfach sein Girokonto führen und möchte dann aber gerne wissen, dass die Bank, die arbeitet ja dann mit dem Geld, was sie von dem Kunden zur Verfügung hat, dass sie damit auch eben bestimmte Sachen einfach nicht macht oder positiv ausgedrückt, dass sie vielleicht bestimmte Sachen fördert.
Ich kann mir vorstellen, Frau Bauer, dass die Banken nicht immer begeistert sind, wenn man dezidiert nachfragt.
Also es kommt drauf an, also wenn man jetzt zu einer ethisch-ökologischen Bank geht, die ist ja dann schon so ausgerichtet, die finden es natürlich toll, wenn die Kunden bekommen. Es ist so, dass die Fonds, also Investmentfonds, kann man ja theoretisch bei jeder Bank bekommen, auch wenn das jetzt nicht, wenn die jetzt nicht unbedingt im eigenen Vertrieb normalerweise vertrieben werden. Es ist aber so, dass man mitunter nicht unbedingt wirklich so eine fundierte Beratung über dann nachhaltige Geldanlagen bekommt. Dazu müssen die Berater nämlich einfach auch speziell sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und da gibt es auch einige freie Finanzberater, die da einen Schwerpunkt haben. Also die beraten halt extra nur für dieses Thema.
Wir hatten jetzt bis vor kurzem auch Herrn Professor Alexander Kempf im Studio von der Universität Köln, von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Lehrstuhlinhaber dort. Er hat nochmal klar und deutlich gemacht, ethisch nachhaltig zu definieren, ist nicht immer ganz einfach. Stimmt das? Wie gehen Sie denn dann vor, wenn das tatsächlich aus der Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers nicht immer so einfach ist, das überhaupt zu definieren? Denn jeder versteht im Grunde was anderes drunter.
Ja, da haben Sie völlig recht. Genauso ist es. Also ist sowohl bei den Anbietern so, also die ethisch-ökologischen Geldangebote machen, Fonds auflegen zum Beispiel, als auch bei den Anlegern. Es gibt Anleger, die legen einfach einen großen Wert darauf, dass bestimmte Sachen ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel Investitionen in Rüstung, Kinderarbeit, Atomkraft, Erdöl. Und dann gibt es eben Anbieter, die machen das genau so, wie sich diese Anleger das vorstellen. Und dann gibt es eben auch den pragmatischeren Ansatz, dass der ist so bekannt unter diesem Fachbegriff Best in Class. Da geht es einfach darum, dass man erstmal alle Branchen querbeet zulässt, grob, und dann aber immer die Besten aus der Branche herausfiltert. Das heißt, da können dann noch Erdölkonzerne in so einem Fonds landen. Und der Hintergedanke ist halt, dass wir ja dann doch Erdöl irgendwie brauchen. Die sind ja auch in Kosmetika verarbeitet. Wir fahren Auto, wir fahren in Urlaub. Und dann will man aber eben trotzdem nicht gerade bei den schmutzigsten Erdölkonzernen investiert sein. Das ist eher pragmatisch. Aber das ist halt auch Geschmackssache. Für die einen geht das überhaupt nicht. Die sagen, das hat halt mit ethisch-ökologisch dann nichts zu tun. Und für die anderen, die sagen halt, ja, besser als gar nichts.
Jetzt müssen Sie mir nochmal erklären, Frau Bauer, wir haben hier im Studio auch den Markus Stoffel. Er vertritt Versicherungen, die dezidiert das Thema der Nachhaltigkeit und der Ethik auch in ihr Leitbild umgesetzt haben. Die erste Versicherung überhaupt. Inwieweit kommen dann andere Konzerne durch solche Fortschritte auch ein bisschen in Zugzwang? Braucht man dafür Öffentlichkeit? Braucht man Unternehmen, die Vorreiter sind? Braucht man auch Institute wie Finanztest zum Beispiel, die dann immer den Finger in die Wunde legen und sagen, so, guckt mal hier, so und so ist das und versucht mal, liebe Verbraucher, euch mal selber ein umfassendes Bild zu machen. Wie wichtig ist da Öffentlichkeit?
Ja, Transparenz ist ganz wichtig. Also ist klar, dass wenn die, also es gibt einen großen Unterschied zwischen den Leuten, die sich eigentlich für ethisch-ökologische Geldanlage interessieren, also der Anzahl der Leute und derer, die es dann wirklich tun. Im Grunde ist es immer noch ein Nischenmarkt. Wenn man aber fragt, sind eigentlich die meisten Leute daran interessiert, weil sie es eigentlich schon besser finden würden, wenn ihr Geld nicht mit solchen Geschäften in Verbindung kommt. Aber weil sie halt nicht genügend Informationen bekommen und weil das ganze Thema halt auch so komplex ist und weil die Angebote alle so unterschiedlich sind, deswegen machen es halt dann viele nicht. Und das Zweite, das waren eigentlich ja zwei Aspekte, die Sie angesprochen haben. Der zweite Aspekt wäre, ist klar, wenn so ein Thema in die Gesellschaft hineingetragen wird, dann bekommen natürlich auch mehr Leute davon was mit und denken dann auch drüber nach und vielleicht funktioniert es dann auch als Vorbild. Also wir haben ja das bei den CO2-Investitionen gesehen. Es gibt jetzt immer mehr Konzerne, die eben sagen, also dass sie da nicht mehr investieren wollen, dass sie Aktien oder Anleihen verkaufen wollen von Unternehmen, die eben zum Beispiel Kohle fördern oder eben einfach in solchen Bereichen arbeiten, wo halt einfach der CO2-Ausstoß sehr hoch ist. Da gibt es ja dieses Klimaziel. Wir hatten ja die Konferenz in Paris im Dezember und in der Folge war das Thema ganz oft in den Medien und dann ist es natürlich, je mehr da mitmachen, da war zum Beispiel auch die berühmte Rockefeller-Stiftung, die dann gesagt hat, sie will jetzt da nicht mehr investieren in solche Aktien. Die haben ja ursprünglich ihren Reichtum ja darauf aufgebaut, auf Öl. Aber das heißt halt, da ändert sich was, da ändert sich was an der Zeit. Und je mehr da mitmachen, ja, dann ist das natürlich ein Vorbild.
Sie haben jetzt gerade nochmal die Verbraucher angesprochen. Sie haben gesagt, die Verbraucher würden ja, wenn sie mehr wüssten. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion um biologische Lebensmittel und um den Organspenderausweis. Da sagen auch viele Leute, ja, wir kaufen Bioprodukte, weil wir das gut finden, aber wenn man mal tatsächlich dann dahinter guckt, dann kaufen die Leute doch konventionell, weil dann der Preis doch niedriger ist. Also meine Frage, inwieweit spielt dann nicht dann doch die höhere Rendite eine Rolle, wo der Verbraucher dann sagt, okay, dann investiere ich dann doch lieber in den Steinbruch in Indien, der Kinderarbeit betreibt, weil ich da einfach mehr Kohle rauskriege, als jetzt zum Beispiel bei der umweltverträglichen Grabsteinproduktion oder sozialverträglichen Grabsteinproduktion. Ist das nicht auch, macht sich der Verbraucher denn da nicht ein bisschen was vor?
Also erst der erste Punkt, wir finden das auch ganz wichtig, dass die Anlagen wirtschaftlich erfolgreich sind. Wir wollen nicht oder finden das nicht gut, dass Leute, die jetzt ihre Ersparnisse anlegen, dann praktisch Geld verlieren oder nur wenig Rendite erzielen, weil sie gleichzeitig eben nachhaltig anlegen wollen. Und der zweite Punkt ist aber, das ist ein Vorurteil, dass man, wenn man nachhaltig Geld anlegt, auf Rendite verzichten muss. Es gibt gute nachhaltige Geldanlagen. Es gibt natürlich auch einige, die nicht so gut sind, die gibt es aber im herkömmlichen Bereich genauso. Man muss also nicht nur darauf schauen, ob einem das sinnvoll erscheint, dieses Investment, weil man denkt, ja, Windkraft, das möchte ich jetzt unbedingt unterstützen oder ich finde diesen und jenen Fonds, das klingt alles ganz toll und hinterher lohnt sich das vielleicht gar nicht. Man kann da schon vorher auch auf die ökonomischen, also auf die wirtschaftlichen Kriterien achten und dann hat man unterm Strich auch eine ordentliche Rendite.
Letzte Frage an Sie, Frau Bauer. Wie kann man sich auch, wenn man dann schon zu einer Bank geht, wie kann man sich dort auch neutral informieren lassen? Ist das überhaupt möglich? Und die zweite Frage, wie kann man sich über Finanztests informieren? Gibt es Ratgeber zu dem Bereich ethisch nachhaltig investieren, Testberichte, Untersuchungen, vielleicht ein Scoring? Aber zunächst zu der ersten Frage. Ist der Gang zur Bank eine gute Wahl?
Also, es ist immer gut, wenn man an mehreren Stellen sich beraten lässt. Wenn der Bankberater dieses Thema beherrscht, kann das auf jeden Fall eine gute Wahl sein, da hinzugehen. Ansonsten geht man zu einem Finanzvermittler, der sich darauf spezialisiert hat. Das ist ganz wichtig, dass der auch wirklich einem Wissen vermitteln kann. Und ansonsten würde ich sagen, ist es wirklich einfach auch gut, im Internet zu gucken. Bei den Anbietern selber, also man bekommt dann zum Beispiel könnte man jetzt so vorgehen, man könnte mal bei uns auf die Internetseite gehen, test.de, und sich mal anschauen, welche Fonds oder welche Banken überhaupt in Frage kommen. Und dann kann man bei den Anbietern selber auch weiter recherchieren auf den Internetseiten. Die sind schon sehr transparent und informieren da wirklich ausführlich über die Sachen, die sie dann machen. Und dann letztendlich, um dann die Geldanlage abzuschließen, geht man dann zum Berater oder zum Vermittler.
Karin Bauer von Finanztest bzw. Stiftung Warentest. Ist Finanztest eigentlich, gehört zu Stiftung Warentest, ne? Oder ist
Finanztest das gehört zur Stiftung, genau. Warentest ja dazu.
Dann grüße ich Sie ganz herzlich nach Berlin. Herzlichen Dank, haben Sie ganz vielen Dank für das schöne Gespräch, was wir führen konnten miteinander, und Ihnen eine gute Zeit, Frau Bauer. Und viel Spaß noch bei der weiteren Recherche.
Danke auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Und so ganz langsam oder ganz schnell neigt sich unsere Sendung nun dem Ende zu. Waffen oder Werte. Was sind ethisch vertretbare Geldanlagen und wie kommt man an sie ran? Eine ganz persönliche Frage, Herr Stoffel, möchte ich an Sie auch noch richten. Sie sind eigentlich Kirchenmusiker, ne?
Das ist richtig, ja. Von Hause aus habe ich Kirchenmusik studiert.
Und dann machen Sie sowas Trockenes wie Versicherungen? Oder ist es für Sie gar nicht trocken?
Nein, es ist überhaupt gar nicht trocken. Es ist sehr, sehr spannend. Wir sehen es ja hier auch an dieser Sendung, wie spannend die Themenfelder sein können, die damit verbunden sind. Und es ist sehr schön, dass man auch was völlig anderes machen kann. Und nicht bloß einseitig durch die Weltgeschichte
und fährt. Moral oder Masche habe ich hier einen Artikel liegen. Und zwar, der ist, passt ja auch gut zusammen, also die Moral der Kirchenmusik und die Masche. Fragezeichen, Versicherungen verkaufen, aber mit Fragezeichen versehen. Das ist ein Test der Zeitschrift Ökotest. Wir haben gerade mit der Kollegin Karin Bauer von Finanztest gesprochen und sie haben einen Testbericht von Ökotest mitgebracht über grüne Geldanlageprodukte. Was finden Sie daran so spannend?
Ja, in diesem Testbericht geht es halt darum, eben die Unterscheidung zu schaffen. Ökotest hat es relativ leicht gemacht und hat, damit es für den Verbraucher auch einfach und transparent ist, nach grünen, gelben und roten Geldanlagen dann praktisch gefiltert und dabei halt nicht bloß Banken und institutionelle Anleger und Investmentfonds untersucht, sondern halt auch Versicherungsanbieter. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass A, schon ein Test stattgefunden hat und B, wir dort natürlich auch entsprechend Erwähnung finden als erster Versicherer dieser Art.
Wie kann man sich denn nun informieren? Sie sind ja Generalagenturleiter des Versicherers im Raum der Kirchen, sind auch im direkten Kontakt mit den Kunden als Endverbraucher.
Ja.
Nicht jeder kann den Weg zu Ihnen persönlich finden in Köln. Wie kann man sich über die Versicherung, die Sie anbieten, auch über das Leitbild vor allem, dass Sie auch an den Mann, an die Frau bringen wollen, wie kann man sich darüber informieren?
Am besten informiert man sich, indem man mit uns spricht. Das persönliche Gespräch ist unseren Kunden zum einen, aber auch uns, also meinen Kollegen und mir, besonders wichtig. Wir wollen eben nicht ausschließlich im Internet verfügbar sein, sondern möchten gerne mit den Menschen sprechen und das vor Ort. Deshalb sind wir deutschlandweit organisiert. Ich selber sitze in Köln, mein Büro in Köln-Rodenkirchen, aber es gibt halt in ganz Deutschland Kolleginnen und Kollegen, die genau wie ich auch versuchen, mit sehr hohen Qualität und Kompetenz die Menschen zu beraten und zu betreuen.
Markus Stoffel, Generalagenturleiter des Versicherers im Raum der Kirchen, war heute zu Gast hier im Thema zum Thema ethische Geldanlagen, Waffen oder Werte mit Fragezeichen versehen. Ich hoffe, Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, hat es Spaß gemacht zuzuhören. Sie haben die eine oder andere Anregung bekommen. Im Studio auch weiterhin waren hat Professor Alexander Kempf von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln und live zugeschaltet Karin Bauer von Finanztest aus Berlin. Und ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Peter Kulakowski. Ihnen Gottes Segen und eine gute Zeit.